Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen an meiner Position arbeiten kann, eine Woche. Also,
Er sagt am Montag vorm Ironman nach Monate und jahrelanger Vorbereitung, ich hoffe, ich kann noch an meiner Position. Leute, hört diesem Typen nicht zu.
das war Spaß.
Vertraut keinem Wort, was er sagt.
Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen?
Hey Alex, ja. Mir geht's gut.
Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
No Bay Bucket! Es geht um drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework-Werkstatt Coach Gräber am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Der war so geil!
Mit Rework kann's mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist.
Was? Ich bin sauerstoffsüchtig.
Sagte jeder Mensch ever seit Erfindung des Menschen von der Natur.
Ja.
Und damit willkommen zu Retalk
Nummer
36.
Ja, mit einem fragenden Gesicht, es ist 36.
Du hast es auswendig im Kopf, du weißt ja, genau, wann wir Retalk haben und wann nicht.
Sicher.
Ja, okay. Ja.
Not bad. Das ist eine Zahl, die ich mir jeden Tag notiere.
Jeden einzelnen Tag bin ich auf unserem Spotify-Account und schaue rein und denke mir, oh Mann. Wir sind schon coole Dudes, die viel Wissen
selbst
teilen.
Lob stinkt, oder? Hört man ja.
Man sagt, Eigenlob stinkt, aber Eigenlob. Gleichzeitig ist es vielleicht auch zu einem gewissen Grad wichtig, von sich überzeugt zu sein, oder?
Mhm.
Das Gefühl zu haben, man ist kompetent, man kann was im Leben, man hat gewisse Fähigkeiten, weil dann gehst du ja auch anders durch das Leben.
Ja, ich glaube auch viel maybe relaxter.
Ja.
So quasi ein Lebensmotto.
Ja.
Fake it before you make it.
Before you make it?
Ja. Yeah.
Ich glaube, es heißt fake it till you make it.
Ja, yeah, okay. Aber before you make it. Wäre auch geil, ja.
Ja, okay.
Ja, ich glaube schon, dass es eine wichtige Herangehensweise ist, weil da wären wir wieder bei dem Thema Mut, Selbstvertrauen, das bei vielen eigentlich im Keller ist.
Ja.
Genau, und dass man das eigentlich irgendwie aufblühen lässt, mehr oder weniger. Das Problem ist, was man dann halt hat, von außen betrachtet, glaubt man halt, die Person ist arrogant, diese Aha. Person möchte dauernd im Rampenlicht stehen,
ja.
Diese Person ist mehr ein Showman und so weiter, weil man halt wirklich nicht tiefer hineingehen kann, weil man ja eben nur die Oberfläche sieht.
Mhm.
Das ist halt dann meistens, weil wir wissen ja, wir Menschen arbeiten mit Vorurteilen, mit Schubladen, das ist halt dann meistens der Scheiß an der ganzen Sache, wortwörtlich der Scheiß, weil, die Vorurteile uns eigentlich hauptsächlich begrenzen, anstatt dass sie uns etwas bringen, weil wir halt uns schneller dadurch die falschen Leute
Ja, es ist ein schwieriges Thema, wenn du sagst, Vorurteile und so oder jemanden beurteilen aufgrund eines ersten Eindrucks. In dem Buch, was ich gerade lese, ist ja auch ein riesiges Kapitel über das Thema Intuition, Bauchgefühle, diese Instinkte. Oder auch eben genau das, ich sehe jemanden und innerhalb von wenigen Sekunden habe ich ein Bild über die Person im Kopf. Und dass das oft eben in der heutigen Zeit so abgetan wird als, das ist halt inakkurat und falsch etc. Aber das muss nicht unbedingt sein. Wir Menschen haben eine ziemlich arge Fähigkeit, in kurzer Zeit aufgrund von extrem wenig Sinneseindrücken uns ein relativ akkurates Bild von Dingen zu machen. Ja? Also einerseits oberflächlich sein, Dinge sofort nach dem Schein zu beurteilen, ist natürlich einerseits schwierig, andererseits ist teilweise schon was dran. Ja?
Ja, aber
kennst du das
sehr,
gar nicht?
Ich weiß schon, was du meinst, aber das ist ja trotzdem sehr manipulativ, weil ich kann dir schon für einen kurzen Moment kann ich dir schon etwas zeigen, was du gerne sehen willst.
Ja.
Oder du achtest auch besonders darauf, was du da siehst und tust das dann selbst dein Bild zusammen reimen oder malen, mehr oder weniger.
Ja.
Und das zeigt dir nicht meine ganze Persönlichkeit wieder.
Natürlich kannst du das auch mal, kannst du damit
und
auch
wir
manipulativ
wissen ja,
sein.
Wir wissen ja zum Beispiel, bestes Beispiel ist das erste Date.
Ja.
Jeder zeigt sich von seiner Schokoladenseite. Das heißt, jeder zeigt sich so, wie er entweder gerne wäre, dass er ist. Und in Wirklichkeit ist er eigentlich ein ganz anderer.
Ja.
Und das ist halt diese Persönlichkeiten, die man hat. Wir haben ja mehrere Persönlichkeiten.
Ja, ja.
Und natürlich zeige ich die Persönlichkeit, die eigentlich für denjenigen, der das von außen betrachtet, wahrscheinlich eher sympathischer wirkt, als das, was in mir drinnen vorgeht.
Ja.
Weil wir wissen ja, wann wir einen Menschen wirklich kennen,
Aha.
indem man ein Kind bekommt, haben wir das schon mal erwähnt. Und dann mit 18 ein Baby, also das Kind Kind zieht dann aus mit dem Partner, den ich ein Kind bekommen habe. Und dann kann man vielleicht sagen, man kennt diese Person.
Ach so, das habe ich dir erzählt.
Ja, das hast du mir erzählt. Aber haben wir schon mal drüber geredet?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe das mal in einem Podcast gehört, dass mir jemand gesagt hat, wenn du wirklich wissen willst, ob du zu jemandem passt, ob du jemanden geschaffen bist im Leben, dann sagen viele Leute, ja, du musst einmal ein Jahr mit dem verbringen, einmal alle Feiertage durchmachen, Familienbesuche, einmal oder halt Corona. So einen kompletten Zyklus durchmachen und dann kannst du sagen. Und dann hat der Wissenschaftler gemeint, das kam aus einem Podcast über Hormonhaushalt, so, nein, wenn du wissen willst, ob du für jemanden geschaffen bist, geh mal mit dem zusammen, verbring ein Jahr zusammen, zieh zusammen,
heirate
vielleicht, verbring 1, 2, 3 Jahre mit dem, bekomm ein Kind, mach die komplette Entwicklung deines Kindes durch und jeder dieser Lebensabschnitte ist dann mit anderen Hormonhaushalt verbunden, mit anderen Dingen, die passieren und dann wirst du vielleicht beurteilen können, ob ihr wirklich füreinander geschaffen seid, aber das geht sich nicht aus. Ich glaube, wir haben trotzdem von zwei Paar Schuhen gerade geredet. Ich sag nicht, dass du aufgrund eines oberflächlichen Eindrucks die Person zur Gänze kennst und dass du mir nicht auch eben ganz gezielt, so wie du sagst, deine Schokoladenseite zeigst und das dann und mich unter Anführungsstrichen täuscht. Das ist eine Sache. Was ich meine, ist diese Erkenntnis, auch sehr wissenschaftlich basiert, dass wenn ich nur kurz Zeit mit dir verbringe, du gewisse Signale mir sendest, einfach durch die Art, wie du bist, dich verhältst.
Handlungen, Bewegungen.
Mikro-Dinge, Mikrozeichen in der Bewegung, in deiner Mimik, Gestik, die mein Bewusstsein gar nicht registriert, aber die mein Unterbewusstsein automatisch übersetzt in: diese Art von Person ist da ungefähr vor mir.
Sympathisch oder
nicht sympathisch eigentlich. Kann, ist mir eher sympathisch, ist mir eher nicht sympathisch, etc.
Ich glaube auch, dass da in erster Linie mal das Äußere das Wichtigste ist. Weil wir wissen ja, wenn man in einen Club geht, man will jemanden ansprechen, muss der in erster Linie dir sympathisch sein oder der muss auch gut attraktiv sein für dich.
Ja.
Weil Attraktivität ist ja eigentlich für jeden anders.
Aha.
Ja, also es ist eigentlich für jemanden, der eine Person schön findet, findet der andere die Person vielleicht nicht schön. Also es ist eigentlich, wie sagt man so schön, relativ, oder?
Ja.
Es liegt im Auge des Betrachters irgendwie am Ende des Tages. Und ja, that's it eigentlich.
Und warum wir, glaube ich, überhaupt auf das Thema kommen oder warum ich es jetzt auch, hast du oder ich es angesprochen? Weiß ich nicht. Du hast mich vorher gefragt, ob du glaubst, dass es mit einem Kind was macht, wenn es früh gesagt bekommt, dass es hochbegabt ist, ja? Oder dass es einen hohen Intelligenzquotienten hat aufgrund wegen einer Testung und was es dann mit der Person auslöst. Und wahrscheinlich sehr viel, ja? Und dieser Punkt, wenn ich mich kompetent fühle, wenn ich mich dominant fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas, dann gehe ich halt auch anders durch die Welt. Ja?
Auf jeden Fall.
Bin bereiter, Risiken einzugehen.
Ich
traue mich mehr. Ich reagiere auch auf Fehlschläge anders.
Ich kann es ja.
Wir wissen, dass Leute, die sich eher kompetenter fühlen, auch auf denselben Art von Rückschlag anders reagieren. Ja? Wenn jemand, der sehr unsicher ist, der ohnehin vielleicht krisengebeutelt, wie auch immer ist, wenn dem ein Fehler passiert, ist die Person viel mehr out of balance, aus der Balance geworfen, als die Person, die exakt den gleichen Fehler macht, die aber grundsätzlich das Gefühl hat, ich stehe gut im Leben, ich bin kompetent, ich habe viele Dinge, die gut für mich funktionieren. Das ist schon mal der Punkt. Also ich gehe anders durch die Welt. Und dadurch nehmen dich dann Leute anders wahr, reagieren anders auf dich, verzeihen dir auch mehr. Es ist automatisch so, wenn du einen Fehler zu einem gewissen Grad weglächelst, ohne arrogant zu sein, dann sind sie dir besser gesonnen, als wenn du bei jeder Kleinigkeit zusammenzuckst und dich entschuldigst und so. Es ist interessant.
Ja. Da wären wir ja auch wieder in unserer Gesellschaft bezüglich Titel, oder?
Ja.
Weil jemand, der einen Doktortitel hat, der hat ja schon was und der kann ja was, aber das kann trotzdem sein, dass er ein Vollidiot ist. Also das heißt ja nicht, dass er jetzt da die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, sondern ganz im Gegenteil, glaube ich, dass da draußen viele Ärzte oder generell Doktoren gibt, die einfach, was das Menschendasein nicht viel begriffen haben. Ja. Und dann ist halt das Ganze sehr, sehr schwierig, obwohl ich dann meine Verantwortung gerne dem Gegenüber, der ein Arzt quasi ist oder ein Doktor ist, abgebe, weil der weiß, was er tut. Ja, das ist halt dann dieser Zwiespalt.
Verschiedene Kulturen sind auch komplett unterschiedlich darin, wie sie, wann du jemanden Respekt zollst. Ja? Also das geht grundsätzlich zurück auf die Forschung von, ich glaube, Dr. Hofstetter heißt der. Der hat damals bei IBM, dem großen Computerhersteller, weltweit Befragungen mit jedem Land dieses Unternehmens durchgeführt und dann wirklich diese Kulturen in gewisse Gruppen eingeteilt und gemerkt, es gibt signifikante Unterschiede, wie diese Kulturen, der europäische IBM-Teil, der amerikanische, der asiatische, wie die ticken. Und hat dann so 5 kulturelle Dimensionen aufgestellt, an denen sich Kulturen halt unterscheiden, das Mindset. Und eine Domäne ist eben, wann du jemanden Respekt zollst. Mhm. Es gibt Kulturen wie unsere in Europa, die sehr auf Titel geil sind, mhm. ja. Wenn du einen Doktortitel hast oder einen gewissen Status hast, der offiziell anerkannt ist, dann zoll ich dir automatisch Respekt. Mhm. Ich will eigentlich nicht unbedingt wissen, ob du wirklich was drauf hast, aber du bist mein Boss, du hast deinen Titel, passt, du hast meinen Respekt. In anderen Kulturen, und ich glaube, das sind eher die asiatischen, ist es anders. Da musst du dir das verdienen. Da musst du wirklich nicht hart einfach arbeiten. Nur ja. Hart arbeiten, aber da musst du es auch ausstrahlen. Du musst mhm. deinen Respekt leben. Ja? Der Obermönch ist nicht nur deswegen der Obermönch, weil er es halt ist und alle zollen ihm Respekt, so in die mhm. Richtung, um jetzt das ein ganz schlimmes Klischee zu beginnen, sondern der lebt das.
Aber man fühlt das auch. Naja. Also wenn du dann gegen zum Beispiel, fällt irgendwer ein, hm? Ich würde zum Beispiel sagen, also die jeden kennt, Eliud Kipchoge, wenn der den Raum betritt,
ja.
merkst du das. Also mhm. da ist auf einmal so eine innere Ruhe, so eine richtige Kraft.
Ja.
Das ist, es ist ja nicht nur mhm. eher so, ja, aber das ist jetzt ein bestes Beispiel, das mhm. merkst du einfach, du fühlst es, diese Energie, die er, wie soll ich sagen?
Ausstrahlt.
Ja, ausstrahlt, aber auch,
die er halt verkörpert.
Ja,
dieser, er verkörpert diese Art eigentlich. Von Mindset. Ja, ja,
voll, das merkt man auch eigentlich, dieses Peacevolle irgendwie, auch dieses, er ist auch sehr gebildet, das wissen wir, ich finde, dass er immer ein sehr Paradebeispiel ist, weil da kommen wir auch wieder zu dem
Punkt. Der taugt dir einfach, gell?
Ja, aber man kommt wieder zu einem Punkt, der ist nicht der, der sich jeden Tag umbringt im Training, der ist der, der sich zurücknimmt, zurückhaltet und auf lange Sicht ist der sicherlich erfolgreicher in seinem Tun, als wenn man diesen Arbeiter wieder hernimmt, der glaubt, er muss 8 Stunden am Tag trainieren.
Naja.
Ja, und das ist halt, das kommen wir eigentlich zu einem großen Thema. Jetzt sind ja gerade die Weltmeisterschaft ist ja gerade im Schwimmen oder halt im Schwimmsport in Budapest. Und da hat es jetzt eine Situation gegeben bei den Synchronschwimmerinnen, dass eine bewusstlos one ist, mehr oder weniger, und sie ist untergegangen und ist wirklich eigentlich komplett untergetaucht. Und eigentlich hat das irgendwie keiner mitbekommen, außer die Trainerin selbst. Mhm. Die ist auch dann reingekupft ins Wasser und hat das eigentlich, hat eigentlich mehr oder weniger die Show abgebrochen, dadurch.
Ja.
Und hat sie eigentlich hier das Leben gerettet, weil die Schwimmer, die Rettungsschwimmer oder die Bademeister dort, die haben eigentlich nicht so schnell reagiert wie sie. Das zeigt das auch wieder, diese Verbundenheit. Sie weiß, wie sie die Athleten anschauen muss, was ihnen vorgeht, weil man eben mit ihnen viel arbeitet und auch viel im Kontakt ist, dass ein Außenstehender, der die Person erst einmal sieht, der weiß ja gar nicht, was in ihr vorgeht. Ja, das sind auch sehr viele wichtige Fähigkeiten,
die da man. Da war das Trainerauge wahrscheinlich echt geschult. Die hat gewusst, was da bei ihrer
Athletin
normal und nicht normal ist. Aber wie kann das eigentlich seine Aufgabe? Ich meine, es ist seine Aufgabe.
Grundsätzlich schon.
Aber wahrscheinlich kannst du es gar nicht verlangen, diese Art von geschultem Auge zu haben, weil sie müsste ja sofort oder viel früher checken, was da eben normal ist.
Und da geht es ja wirklich um Hundertstel von Sekunden. Ja. Ja. Und dann ist halt auch faszinierend, wie die trainieren teilweise mit der Atmung, dass sie eigentlich den EFI-Schalter, wo das Überlebensding, dass ich atmen muss und will, dass sie das eigentlich ausschalten quasi und dann eigentlich gar keine Barriere mehr gibt. Also das ist dann wirklich, die wird dann schwarz vor den Augen und dann bist du bewusstlos.
Ja.
Also es ist halt dieser Schutzmechanismus, der wird ausgeschalten und das ist halt, dann denke ich mir echt, wow, dass dein Körper so in so einen Grenzbereich bringen muss, was das mit deinem Gehirn macht und so weiter. Also dieser kurze Sauerstoffmangel.
Sauerstoffatmen ist extrem wichtig. Bevor wir da hingehen, wollte ich noch einen letzten Punkt ansprechen zu der Debatte von vorher, mit der sich kompetent fühlen, sich das Gefühl haben, dass man was kann, was eben auch Hand in Hand mit dem Sport geht, was für mich immer noch so ein bisschen ein ungelöstes Problem ist. Weil einerseits, wenn du früh Erfolg hast, wenn du früh auch als Kind das Gefühl hast, hey, ich kann was, ich kann leisten, ich habe Erfolge, dann ist es ein bisschen eine positive Spiral nach oben. Ja? Du hast vielleicht Lust, mehr zu machen, du hast durch den Erfolg Spaß an dem, was du tust, fühlst dich kompetent, machst mehr, bleibst wirklich vielleicht im Sport drinnen und hast ein Leben voller Sport und voller Bewegung. Gleichzeitig,
so soll es natürlich nicht
sein. Gleichzeitig habe ich aber oft gesehen, gerade im Schwimmsport, dass die Leute, die am frühesten in Kindheit talentiert waren und viel Erfolg hatten, dann irgendwann nicht diesen selben Kämpfergeist entwickelt haben wie die anderen, die vielleicht wirklich immer fighten mussten.
Ja.
Und das ist echt so ein bisschen ein Trade-off, gell? Wie sehr will man seinem Kind einfach von früh weg Erfolg mitgeben und sagen, hey, hier ist wirklich auch der Grund, warum du Spaß dran haben kannst, auch aufgrund von diesem gut zu sein, kompetent zu sein, und wie viel muss das Kind eben auch hinfliegen, auch versagen und nicht Erster werden oder vielleicht mal Letzter werden, um dieses Kämpfer-Mindset zu entwickeln. Ja?
Das ist nicht so, ne? Aber das ist auch interessant, vor allem bei Kindern, den Einfluss, was die Gruppe dann selbst hat, weil zum Beispiel hat mir jemand erzählt, dass er mit seinem Kind, ich glaube, die war 5, 6 Jahre, Judo gegangen ist, mehr oder weniger.
Ja.
Und da war halt ein Kind dabei, der dann irgendwie sie angemacht hat und gesagt hat, keine Ahnung, die Hose schaut nicht gut aus. Aha. Und sie will dann nicht mehr hin. Also sie geht jetzt wirklich nicht mehr Judo.
Okay.
Jetzt muss er was anderes finden. Ja. Da sieht man wirklich, wie leicht die Kinder dann beeinflussbar sind, wenn jemand irgendwie dich schlecht anschaut oder der ist dir nicht sympathisch. Da wären wir wieder bei der Gruppendynamik eigentlich. Und dann frage ich mich, aber, jetzt kommt die große Frage, der Individualismus ist ja wieder großgeschrieben, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn ich dann meinem Kind beibringe, dass es trotzdem da hineingeht, in diese Judo-Gruppe und sich nicht so quasi von dem unterdrücken lässt, weil jetzt kurz einmal, vielleicht hat er es nicht so gemeint, da wären wir wieder bei Selbstreflexion. Und das ist halt schon enorm, was man dann eigentlich damit provoziert eigentlich am Ende des Tages. Ja.
Es ist,
da wären wir auch wieder bei der Harmonie. Also ich merke immer wieder, dass in vielen Gruppen, das ist mir auch, jetzt war ich am Wochenende Rettungsschwimmer, Staatsmeisterschaften und da hat es ja wirklich, das ist ja sehr intern, also das ist jetzt nicht extern, sondern wirklich für die Verbände mehr oder weniger im Rettungsschwimmen, Samariterbund, Polizeisport war dabei und so weiter und da habe ich schon gemerkt, die unterschiedlichen Gruppierungen beziehungsweise auch die Harmonie, also eigentlich, dass gar keine Harmonie war. Und da denke ich mir dann halt, macht das eigentlich wirklich Spaß? Also die Leute sind dann halt wirklich nur am Handy gehängt und haben eigentlich miteinander gar nicht geredet.
Alex legt wieder los, alle sind nur am Handy, niemand ist im Moment, alles ist scheiße.
Ja, dann denke ich mir echt so, das hemmt natürlich die Leistung. Und da wären wir gleich zu dem nächsten Punkt, Triathlon. Ich habe letztens auch wieder mit jemandem geredet, dass das halt wirklich sehr ein individueller Sport ist. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass man in einer Gemeinschaft einfach mehr Spaß haben kann. Mhm. Aber die meisten können nicht mehr in einer Gemeinschaft miteinander agieren, weil sie nicht verstanden haben, wie eine Harmonie miteinander funktioniert. Mhm. Also wie reite ich auf der Welle?
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Rework ist sicherlich da ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich glaube auch, das beste Beispiel war dafür unser Trainingslager, dass wir da wirklich...
Das Trainingslager, wo es eigentlich einen super coolen Aftermovie gibt, richtig schön zusammengeschnitten
das von kommt noch,
unserem Personal Videographer. Das Ding ist im Februar über die Bühne gegangen.
Hey, hallo.
Wir haben coole Interviews gemacht, wir haben coole Videos gemacht, richtig gut. Ja, und das Ding ist immer noch nicht online.
Jetzt kommt einmal der Ironman. Step by step.
Du hast sehr viele Can of Worms, wie man so schön auf Französisch sagt, aufgemacht. Du hast viele Themen gerade angesprochen. Ein wichtiger Punkt, den du definitiv angesprochen hast, ist, ich fühle mich irgendwo nicht wohl, jemand hat irgendwie eine dumme Aussage über mein Gewand gemacht, über meinen Körper gemacht und jetzt muss ich fernbleiben davon und suche mir was anderes. Das ist echt ein großer Punkt für Debatten in der heutigen Zeit, ja. Früher hätte man wahrscheinlich einfach sowas gesagt wie, ja, hab dich halt nicht so, ja. Sei halt kein Pimperlitzchen, steh drüber.
Ist aber auch nicht das Richtige.
Steh deinen Mann, wird schon werden, ja. Und in der heutigen Zeit sagt man allen Leuten, allen Kindern, na, du hast recht, deine Gefühle sind extrem wichtig, das muss angesprochen werden, da muss jetzt ein Mediator geholt werden und interveniert werden und schieß mich tot und wir reden mit deren Eltern. Und ich muss sagen, ich kenne mich jetzt auch nicht mehr aus, was da jetzt eher richtig und eher falsch ist. Weil einerseits denke ich mir schon, diese alte Art, das zu sagen, ja, hab dich nicht so, passt schon, schwamm drüber. Ja, vielleicht war man früher zu hart und hat nicht auf die Gefühle von Kindern eingehen können, auf die Gefühle von Menschen eingehen können. Gleich, Alex, gleich. Und gleichzeitig schwingt das Pendel halt jetzt komplett in die andere Richtung und man gesteht jedem einzelnen Menschen seine Gefühle und Emotionen ohne Ende zu, mit dem Effekt, dass viele Leute sagen, auch große Psychologen, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alle so ultra duper empfindlich geworden sind, wo wir nichts mehr aushalten.
Ja.
Und gleichzeitig ist ja eine große Tugend von Menschen, oder stell dir große Menschen vor, stell dir irgendeine große Persönlichkeit vor der man echt Respekt hat, vor der die Menschheit Respekt hat. Und die haben ja wohl gemein, dass sie sich nicht von allem angegriffen fühlen, dass sie auch über Dingen stehen können, dass sie Dinge mit Ruhe nehmen. Mhm. Und wenn du jedem Menschen erzählst und jedem Kind von klein auf erzählst, hey, achte auf jede Kleinigkeit und alles, was dir gesagt wird, muss auf die Waagschale gelegt werden und niemand darf dir irgendwas sagen, vielleicht erziehen wir damit eine Legion an Leuten, die überempfindlich ist. I don't know, ich weiß es nicht.
Ja, wir haben ja das eine Extrem ins andere, also von was du eben angesprochen hast, dass man halt so, ja, sei nicht so und zeig Härte, dass da sicherlich diese Person X sich in eine Gruppe besser hineinfügen konnte.
Ja.
Definitiv, aber das merkt man ja sicherlich auch jetzt in der Arbeitswelt. Und auch mehr getan hat. Und jetzt haben wir halt das eine Extrem, dass man sehr viele Gefühle zulässt.
Mhm.
Und da muss ich dann sagen, am Ende des Tages, die Person ist dann alleine.
Mhm.
also das merke ich immer wieder, die ist wirklich alleine. Aha. Und ich merke auch, dass die Leute nicht mal miteinander reden können.
Ja.
Bestes Beispiel, mir hat jemand erzählt, dass er, wie soll ich das erklären, dass ich da nicht zu viel erzähle, dass es zu persönlich wird.
Ist komplett egal. Ich werde sicher alles auspiepen, wo du zu viel persönlich
ja, er wollte einfach in einer Gruppe was machen mit jemandem, aber er hat nicht den Mut gehabt, erstens die Gruppe reinzuschreiben, also wirklich in WhatsApp, dass er da mitmachen möchte bei dem Training, weil ihm das peinlich war, beziehungsweise er kennt ja keinen.
Aha.
So, das war das Argument, ich kenne ja keinen.
Ja.
Und dann musste er seine Schwester fragen, dass sie eigentlich über die Hintertür ihm irgendwie so, ja komm, wir wollen da trainieren und er ist dann auch dabei und trotzdem hat er irgendwie den Mut nicht aufgebracht.
Ja.
Und da komme ich mal halt zu dem Punkt, er wird dann einfach Angst haben, wenn er in die Gruppe reingeht, wo ihm keiner kennt, dass die quasi mit irgendwelchen Blicken oder Vorurteilen irgendwas zu ihm sagen, er nicht gut rüberkommt und dann irgendwie alleine dasteht.
Mhm.
Das ist seine größte Angst.
Ja.
Jetzt kommt aber das Paradoxe, dass seine größte Angst ihm trotzdem limitiert und er wird trotzdem alleine dastehen, indem er alleine ist.
Aha.
Also er wird nicht in den Gruppentraining integriert und auch mit teilnehmen.
Ja.
Das ist schon heftig eigentlich am Ende des Tages, dass ich nicht einmal mehr den Mut aufbringe, mit Leuten zu sprechen, sie anzurufen. Und ich denke mir dann echt, wow, wo driften wir da jetzt wirklich rein? Ja? Also das ist halt, weißt du, da wären wir wieder bei dem Punkt Individualismus. Ich bin so gut, ich bin so toll, ich kann eh alles auf eigener Faust.
Ja.
Und
ist schwierig, gell?
Das ist schwierig. Wirklich, also
einerseits ist es ja toll,
viele Gedanken.
Einerseits ist es ja toll, dass wir in einer Zeit leben, wo Leute mehr gehört werden und wo früher, wo man wirklich gesagt hat, das darfst gar nicht erst ansprechen, wo gerade Männer nicht einmal eine Sekunde über ihre Gefühle geredet haben, wo du im Gasthaus, wenn du angefangen hättest zu sagen, hey, ich fühle mich heute so und so und übrigens, ich habe diese und jene Sorgen, wärst wahrscheinlich ausgelacht und nach Hause getrieben worden mit einer ausgepeitscht in die Richtung.
Ja, das stimmt aber
also wirklich. Es ist einerseits gut, dass das eh aufbricht, aber so wie bei vielen Dingen, und auch so vielen Dingen, extrem. Die wir ansprechen, irgendwie das scheint Pendel. Das Pendel extrem zu schwingen. Und wo früher Leuten mehr gesagt hätte werden müssen, hey, red auch mal drüber, hör auf deine Psyche, sollte man heute vielleicht manchmal Leuten sagen, du, irgendwo musst auch einfach mal drüber stehen, irgendwo musst auch einfach mal Sachen trotzdem tun. Und auch wenn du dich schlecht fühlst und Angst davor hast, so wie jetzt bei dem Beispiel, was du angesprochen hast, du hast Angst davor, die Gruppe anzusprechen und das einfach zu machen, weißt du was? Vielleicht wirst du es einfach trotzdem tun müssen. Vielleicht ist die einzige Lösung und das einzige Heilmittel, dass es dir da besser gehen
Stelle
wird,
dich
dem Drachen zu stellen.
Genau.
Face your fears, oder? So dumm das klingt.
Ja.
Aus der Verhaltenstherapie zum Beispiel. Es gibt so zwei ganz, ganz, okay, ich schon wieder zu viel gefährliches Halbwissen. Aber ganz, ganz grob kann man ja in der Psychotherapie, in der Therapie unterscheiden zwischen dieser kognitiven Therapie, einfach über etwas zu reden und auf Dinge draufzukommen und Dinge aufzuschlüsseln. Vielleicht kommt es aus meiner Kindheit, bla, bla, bla. Und dann Verhaltenstherapie, ja? Also ich habe eine Angst, ich habe irgendwelche anderen Probleme und durch Handlung, durch tatsächliches Tun ändere ich was.
Practice,
und das ist
practice,
so mächtig, practice, ja. Kognitive Therapie ist unglaublich mächtig, um auf Dinge drauf zu kommen. Verhaltenstherapie ist wirklich für Veränderung die Sache. Und wenn du jetzt Leuten Angst vor etwas nehmen willst, was machen die Verhaltenstherapeuten? Sie sagen nicht, halt dich vor allen Umständen fern, wo das passieren könnte, sondern Schritt für Schritt setzen wir dich dem wieder aus. Mhm. Wenn Leute Angst vor Aufzügen haben, dann ist die Antwort darauf zu sagen, wir stellen uns einmal vor einen Lift und du machst das so lange, bis du dich einigermaßen wohlfühlst. Und nächste Woche gehen wir an die Lifttür heran und schauen, wie du dich fühlst.
Mhm.
Und dann die Woche drauf schauen wir, dass du einmal 30 Sekunden dich in dem stehenden Lift mit offener Tür aufhältst und so weiter und so fort, bis die Angst weg ist. Also stell dich dem Drachen, der feuerspeiende Drache, der da steht, weil er hat am Ende des Tages auch den Bottich voll Gold, den er bewacht und
die Jungfrau. Also ich meine, das erzählt uns eigentlich eh fast sehr viele Geschichten und
trotzdem
können wir es nicht anwenden, weil am Ende des Tages das Wissen bringt dir nichts, wenn du es nicht anwendest.
Das Wissen bringt dir nichts, wenn du nicht anwendest und wenn es nur in deinem Kopf ist und nicht irgendwo auch in deinem Herzen und in deinen Emotionen.
Ja, und dann auch in deinen Handlungen am Ende des Tages.
In deinen Handlungen ist so mächtig. Wir Menschen sind halt ein physisches, verkörpertes Wesen und da komme ich jetzt auch immer mehr drauf, wenn ich in meinem Studium mich mit Training beschäftige. Handlung, Dinge zu tun, verändert nicht nur den Körper, sondern auch dein Nervensystem, deine Psyche, wie deine Neuronen vernetzt sind, wie du die Welt siehst. Das Mächtigste, was du tun kannst, um dich zu verändern. Und wenn man halt das Gefühl hat, man ist irgendwo inadäquat oder kann etwas zu wenig oder wird gern irgendwas mehr oder weniger tun und können, dann musst du ja was verändern. Und was ist der mächtigste Schlüssel für Veränderung? Handlung. Ja. Einfach nur.
Aber sie ist anstrengend, das ist das große Problem. Es ist ja wir sind einfach verwöhnt. Ja. Und das merke ich in unserer Jugend, Kinder, was durch meine Beobachtungen im Stadion Bad oder generell, ich beobachte nämlich sehr vieles, wisst ihr, das ist einfach nicht mehr da. Es ist alles zu anstrengend. Kürzester Weg, naja. Zigarette, Chick. Naja. Weißt du, das ist ja auch hormonelle Ausschüttung, Zucker, Alkohol, muss harte Musik, Partys machen.
Immer diese harte Musik.
Ja, aber
diese Jungen von heute mit ihrem Metall ja, aber und
das Geile ist, Rock. Sie argumentieren dann das so, das ist effizienter, es ist schneller, ich komme schneller an mein Ziel quasi und so weiter. Also denke ich mir echt, wow. Wenn ich mir denke, was manche, wenn Leute wissen, was andere Leute, wie sie studieren, dass sie das eigentlich, diesen Frust und diese Härte, diesen Schlafmangel mit Alkohol tränken müssen, dass sie das überhaupt absolvieren können, dieses Studium, dann haben sie einen Bachelor oder Magister oder was auch immer und dann denke ich mir so, wow, wenn du wüsstest, faszinierend, oder? Das ist dann schon hart am Ende des Tages.
Ich sag das so oft, irgendwo können wir uns ja auch alle auf die Schulter klopfen und uns selber ein bisschen leid tun, weil wir leben in Zeiten, wo es uns nicht leicht gemacht wird. Ja. Wir sind überschwemmt von all diesen Dingen und Ablenkungen und Substanzen. Was willst du machen? Es ist zu einem gewissen Grad echt nicht leicht, aber die Sache ist halt immer wieder, was ist die Alternative? Heißt das jetzt, wir geben uns den Beschlagen? Eigenverantwortung
übernehmen. That's the alternative.
Weil du sagst, es ist hart, so Handlungen setzen, dem Drachen ins Gesicht schauen, auch einmal Leid erleben. Ja, es ist hart. Ja, es ist hart. Und wahrscheinlich könnten wir heute, wenn wir nur wollten, dem Leid die ganze Zeit aus dem Weg gehen, durch Substanzen, durch Ablenkung. Aber die Frage ist immer, was ist die Alternative und welchen Preis hat's?
Aber weißt du, was geil ist? Das habe ich letztens gelesen. Also es ist eigentlich auch irgendwie wahr. Das war wirklich schön. Wenn du immer deinen Ängsten, deinem Leid quasi, du flüchtest dem und zeigst dem gegenüber keine Verantwortung, ist es so quasi wie Medusa. Es wächst jedes Mal immer ein neuer Schlangenkopf.
Nein, das ist die Hydra.
Hydra, danke dir. Hydra, genau. Es wächst immer wieder ein neuer Schlangenkopf, mehr oder weniger. Das ist fuck, oder?
Das ist wirklich ein Teufelskreislauf. Das ist eine wunderschöne Metapher. Das, was wir schon oft besprochen haben. Wenn du heute nicht hinschaust auf das kleine Problem, wird es morgen ein bisschen ein größeres Problem und übermorgen ein bisschen größeres Problem. Und in 5 Jahren ist es die fucking Midlife-Crisis-Depression, die dich einholt, im schlimmsten Fall.
Aber es muss ja nicht nur das sein. Es muss ja nicht nur das sein, sondern auch einfach zum Beispiel, ich weiß, dass ich nicht gesund bin und ich habe ein Problem.
Ja.
Ich möchte mich aber dem aktuell nicht stellen, weil ich weiß vielleicht, dass ich habe große Angst davor und dass irgendwann mich in 5 Jahren einholt und mir quasi das Knack bricht. Das ist ja genauso wie mit Sportverletzungen oder Überlastungen. Ich hör auf meinen Körper, ich unterdrücke es quasi. Na, das geht schon. Nach 2 Jahren wundere ich mich, warum ich dann eine Überlastung habe, 3 Jahre dann nicht trainieren kann.
Ja.
Naja, sorry, wie viele Warnzeichen möchtest du eigentlich noch haben? Du bist ständig und ermüdet, du hast das, ja? Weil das war auch das Interview im Standard, was ich heute gelesen habe, war auch, dass sie eigentlich gesagt hat, die Nadine Brandl, die war ja auch Synchronschwimmerin, dass eigentlich für sie es normal war, die ständige Ermüdung. Und für sie ist es eigentlich absurd, keine Ermüdung zu haben, tagtäglich. Ja. Und dann denke ich mir, wow, das ist halt dann Leistungssport. Mhm. Das ist halt komplett falsch definiert. Ja. Ja, weil sie hat auch geschrieben, dass sie zum Beispiel auf Trainingslager bis zu 10 Stunden am Tag trainiert haben. Und das ist halt schon kognitive, anspruchsvolle Sportart, dieses Synchronschwimmen, das ist wirklich sehr wurscht, aber dann denke ich mir, 10 Stunden ist es wirklich vom Relevanz, kann ich da nicht vielleicht zweimal zwei Stunden effektiver dafür trainieren. Das ist halt dann schon
Aber Frage, es ist gar nicht so einfach, oder? Weil mit viel Lebenserfahrung irgendwann weiß man wirklich so, hey, das sind die Zeichen, die mein Körper mir gibt, die meine Psyche mir gibt, da sollte ich drauf hören, weil genau wie du sagst, heute kann ich drüber gehen, morgen kann ich drüber gehen, einen Monat kann ich drüber gehen und dann bin ich in einem Loch. Aber was machst du, wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast? Ja, also
ja, das stimmt.
Manchmal ist es echt nicht ohne. Das ist das Diabolische an dieser Sache. Diese Kleinigkeiten, die vielleicht wirklich wurscht sind und wurscht sind und wurscht sind und wurscht sind, in ihrem Aggregat, in ihrem Zusammenspiel und über die Zeit hinweg, werden sie halt dieses manifeste großes Problem. Und es ist manchmal echt nicht einfach. Das ist manchmal echt nicht einfach, das zu checken und darauf zu hören und dann anzunehmen. Ja?
Und das ist auch wieder individuell.
Und das ist ja extrem individuell. Ja. Und dann sind wir wieder beim dummen Thema Vergleich, weil dann hast du vielleicht irgendeine Kleinigkeit, bist du auf Instagram oder in deiner Trainingsgruppe und ich finde das so lustig, auch als wir jetzt letztens wieder im Klagenfurt unser Mini-Ironman-Camp gemacht haben oder wenn ich mit Sportlern rede, wie oft du diesen...
Was für ein Mini-Trainingslager hast du gemacht? Du meinst wohl das große Recap?
Das, Entschuldigung, das Riesenklagenfurt Recamp, ausschweifend hoch 10. Ganze Stadien haben wir gefüllt mit unseren Vorträgen und Radausfahrten, die sich den ganzen Südring um den Wörthersee entlang gezogen haben.
Na, es war schon geil, es war geil.
Ja, es war geil. Das also, was ich sagen wollte, wie oft man das von dieser klassischen Sportler-Community hört. Oh, du hast eine Kleinigkeit, wird drüber trainiert. Mhm. Oh, ich habe da irgendeine Kleinigkeit, muss ignoriert werden. Das ist der absolute Standardsatz, wenn es um Beschwerden jeglicher Art geht. Oh, du bist chronisch müde, ja, da musst drüber gehen. Oh, du hast da dieses Zwicken hier und dort, ja, da musst halt drüber gehen. Also, und das wird nicht mal als Spaß gesagt. Ich glaube, die Leute meinen das 100% ernst. Weil das ist halt der Modus so operandi heutzutage.
Aber das ist so lustig, dass du eigentlich heutzutage noch so Leute findest, die das eigentlich machen, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich daheim sitzen auf dem Sofa, Fernsehen und Bier trinken, Chips fressen eigentlich lustiger ist, aber dann irgendwie doch nicht machen. Das ist auch, aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich sehr viele, sehr wenige Triathleten auf dieser Welt. Aber es werden immer mehr, merke ich eigentlich. Mhm. Also es werden immer mehr. Generell die Sport machen durch Corona, das hat schon mit einem einiges gemacht. Ja. Jetzt müssen wir halt die Leute abholen und sagen, hey komm, ihr müsst auf euren Körper hören. Ja. Wenn ihr euch müde fühlt, wenn ihr euch erledigt fühlt, dann bitte einfach easy und nicht draufhauen. Das ist halt auch wieder ein schmaler Grat am Ende des Tages.
Ein schmaler Grat. Es wird eine große Aufgabe, Leute in die richtige Richtung zu erziehen. Gott sei Dank habt ihr uns. Gott sei Dank habt ihr die Erzieher, Alexander und Massimo. Mitte, Ende 20-Jährigen, die anscheinend das Leben verstanden haben und die alles wissen, was es zu wissen gibt. Wow, schau uns an, Alex. Was für tolle Hunde wir sind. Du hast gerade vorher diesen Connex gemacht von den Synchronschwimmern und diesem unter Wasser den Atem anhalten und dass du da teilweise wirklich diesen Schalter umstellen musst zu dem Thema, Atmung wären wir jetzt im weitesten Sinne gegangen, wie krass das eigentlich ist, wie krass eigentlich Atem ist und was diese Synchronschwimmer leisten müssen dafür, diesen Nummer 1 Grund, den unser Körper will, nämlich Sauerstoffzufuhr, wie man den eigentlich umgeht. Und wie man das auch nutzen kann für Training und Leistung und Erfolg und alles Mögliche. Atmen ist ein krasses Thema.
Weißt du, wie du diesen FI-Schalter quasi für den Überlebensdings, dass du also automatisch eigentlich atmen möchtest, ausschaltest? Mhm. Ist es dann so, dass du kein Kohlendioxid mehr in deinem Blutkreislauf hast oder in deinem Körper mehr oder weniger und dadurch der Körper nicht mehr das regulieren kann? Weißt du, was ich meine?
Fragst du mich jetzt?
Ja, das ist eine rhetorische Frage.
Ja, ich frag dich das. Also ich kenne mich da nicht zu gut damit aus. Ich habe 2 Bücher übers Atmen gelesen. Das eine ist eher sehr schwierig populärwissenschaftlich und wenn du das gelesen hast, dann und es zuschlägst, hast du das Gefühl, alles klar, ich werde bald sterben, weil ich so falsch atme, dass ich einfach, dass ich nicht mehr eine Woche auf dieser Welt verbringen kann.
Geil,
also
geil.
Das macht dir echt Angst, dieses Buch.
Ich glaube schon, aber ich glaube wirklich, dass die Leute falsch atmen. Also ich glaube wirklich auch im Schnitt.
In diesem Buch steht das so drin.
Bewusste Atmen. Ja. Auch wirklich sich darauf zu konzentrieren auf die Atmung, kommst du ja auch in einen gewissen Zustand. Ja. Ja, das macht man ja auch sehr im meditativen Bereich. Mhm. Da gebe ich dem sicherlich recht, auch dir. Ja. Also das
ist schon, aber ich will gar nicht, also ich fand das auch ein bisschen zu krass und zu extrem.
Ja, man muss
und
ja
bei dann auch von einem
guten, dann wird man ja gehört, wenn man von einem Extrem ins andere geht, wird man ja gehört, oder?
Und ich habe dann auch von einem guten Kollegen gehört, vom Lukas Pisenka, dass dieses Buch, vielleicht jetzt nicht zu der Weisheit letzter Schluss ist, dann habe ich nochmal ein anderes gelesen, das ein bisschen differenzierter das Ganze betrachtet, von James Nestor, glaube ich, ist der Autor, der ist eigentlich eben Autor, Journalist und hat sich aber dann selber auf so eine Reise durch die Welt des Atems begeben, hat auch mit Wim Hof dann zusammen ein Camp von dem mitgemacht. Wim Hof, kennst du den Iceman, der Niederländer, mit dem Wim Hof Breathing Method und mit Unterhose durch Schneestürme geht und so. Und Atmen ist halt ein Kernpunkt von dessen These. Also kurz auf deine Frage, geht um diese CO2-Toleranz. Ja? Ich habe das auch lange Zeit nicht gewusst, aber atmen zu wollen, dieser Reflex des Körpers, jetzt muss ich atmen und diesen Notzustand und Angstzustand, wenn wir länger nicht atmen, ist nicht der Sauerstoffmangel, sondern der CO2-Überschuss im Blut, lustigerweise. Das heißt, das, was ich eigentlich am Ende des Tages ist es wurscht, weil am Ende des Tages atmest du nicht und irgendwas gibt dir dann halt das Signal, bitte atme. Aber es ist tatsächlich das zu viel CO2 im Blut, was sich ansammelt oder im System. Und wenn du das abatmest, dann geht es dir wieder besser.
Okay.
Das und heißt, was ich jetzt zum Beispiel tauche,
Synchronschwimmer. CO2 musst du ausatmen.
CO2-Toleranz ist das, was die trainieren im weitesten Sinne.
Ja, aber es ist ja auch so,
besser tolerieren,
hyperventilieren, dass ich da wirklich bewusst alles ausatme.
Ja.
Ja. Und dann eigentlich die Luft anhalte. Ja. Und dann in einem gewissen, vielleicht, ausbalanciert. Ja.
Warum kannst du länger die Luft anhalten im Schnitt, wenn du vorher hyperventilierst? Weil du dein ganzes CO2 rausatmest. Genau, du bist quasi super oxygeniert.
Ja, ja.
Und dadurch hat dein Körper länger diesen Puffer, bis sich das CO2 wieder aufbaut, deswegen kannst du länger den Atem anhalten.
Aber so kann ich mich auch dann, das Kognitive oder mein Gehirn quasi diesen Schutzmechanismus manipulieren.
Ja.
Durch diese Atemübungen, oder?
Dass ich da halt du manipulierst durch die Atemübung mal in erster Linie.
Nirvana gerade.
In erster Linie manipulierst du mal den Sauerstoff-CO2, das Verhältnis in deinem System, genau. Das manipulierst du. Ja. Und gleichzeitig geht das aber natürlich noch viel weiter, weil Atmen wirklich eine mächtige Sache ist. Atmen hat einerseits, je nachdem wie du atmest, direkt einen Einfluss auf dein sympathisches, parasympathisches Nervensystem. Ja. Das hat einerseits mit unserer Anatomie zu tun, andererseits sehr viel mit dem Vagusnerv. Das ist so der Hauptnerv, wo man sagt, der reguliert halt Sympathikus, also Fight- und Flight-Mechanismus, Aktiviertheit.
Ja, genau.
Und Parasympathikus, Rest and Digest, genau. Ruhe. Das heißt, du kannst durch Atmung 1:1 einmal diesen Vagusnerv eben beeinflussen, dich eher aktivieren oder eher runterholen. Und dann kannst du durch Atmung auch im weitesten Sinne deinen Hormonhaushalt regulieren. Und da reden wir vor allem von Adrenalin und Cortisol.
Ja.
Durch gewisse Atemtechniken kannst du Adrenalin-Spike auslösen, hoch 10, und Cortisol-Spike. Cortisol, das schlimme Stresshormon. Nein, stimmt nicht. Es ist auch das Stresshormon. Aber akutes, kurzfristiges Cortisol, genau wie Adrenalin, pusht dich, macht dich leistungsfähiger, verbessert deine Fettverbrennung, macht dich achtsamer. Und das kann halt
bewusst aktivieren.
Den Scheiß, das kannst du alles durch Atmen machen. Atmen ist wirklich die Schnittstelle zwischen unserem Bewusstsein, unserem bewussten Handeln und unseren unterbewussten vegetativen Vorgängen im Nervensystem. Ja? Durch Atmen, weil, warum? Warum ist das so? Atmen ist ja einerseits eine Sache, die du 100% willentlich steuern kannst. Du kannst atmen, wie du willst. Ich atme jetzt 3-mal ein und 5-mal aus, etc. Aber wenn du nicht drauf achtest, wird die Atmung zu 100% plötzlich von deinem autonomen Nervensystem übernommen, oder? In der Nacht, wenn du nicht dran denkst. Und das ist, glaube ich, die Sache, warum Atmen die Schnittstelle ist. Weil du kannst es 100% willentlich steuern und wenn du nicht dran denkst, wird es 100% von deinem Unterbewusstsein gesteuert.
Faszinierend.
Und so kannst du über dein Bewusstsein Einfluss nehmen, im weitesten Sinne auf deinen Körper, auf dein Unterbewusstsein, auf deine
Autonomen. Ja, du musst dich halt
nur zuerst im Klaren
sein vom Bewusstsein, damit du dann
das eine ins andere. Du musst auch wissen, was du machst oder nicht machst.
Aber ja, voll. Das ist eigentlich wie
überall. Machst du gewisse Atemtechniken, Atempraxis etc. oder irgendwas?
Ja, also ich mache das schon zum Beispiel bewusst beim Schwimmen. Ja. Also, dass ich wirklich, bevor ich meine 100er oder 400er starte, dass ich mich wirklich da in einen Zustand bringe. Weil es ist ja, beim Schwimmen ist es ja so, du tauchst ja unter und dann machst du ein paar Meter mal ohne Atembewegungen bzw. Kraulbewegungen. Dann tauchst auf, dann mache ich die ersten Züge einmal wirklich, um Geschwindigkeit aufzubauen. Keine Atmung, weil wir wissen ja, jede Rotation quasi das bricht und deine Wasserlage, du sinkst dann eigentlich.
Ja.
Das mache ich eigentlich bewusst schon. Und natürlich, das funktioniert dann so, dass wirklich so und dann wirklich, bevor ich starte, einmal wirklich noch tief Luft hol, Spannung reinbringe und dann mich abstoße und nicht ausatmen, also die Luft wirklich anhalte. Ja, und bevor ich wirklich dann ins Crawl übergehe, die ersten paar Züge mache ich, wie gesagt, ohne Atmung und dann, bevor ich mit dem Kopf rotiere, einmal kurz ausatmen und dann wieder einatmen. Und dann jeden zweiten Zug quasi atme ich. Und wie gesagt, da bringe ich mich dann schon in einen sehr guten Zustand und das ist auch wie so, sich zu fokussieren. Und das mache ich eigentlich auch, wenn ich dann wirklich am Limit schon bin, beim Laufen zum Beispiel und auch zum Beispiel 6x1000 mache, dass ich auch bewusst ein- und ausatme, ja, bevor ich das starte, weil mich das wirklich in so einen Zustand bringt, wo ich dann wirklich bin und dann losstarten kann.
Ja. Okay. Ja.
Natürlich ist da immer die Gefahr, dass man viel zu schnell losstartet. Man soll ja sowieso ein bisschen schneller beginnen. Ja. Dann fühlt es sich vielleicht an, das Intervall oder die Belastung eigentlich.
Ja, aber lustig, dass du das selber so für dich herausgefunden hast. Weil
aber das war unterbewusst. Das ist das Interessante,
dass ich das
unterbewusst gemacht habe.
Und
jetzt mir eigentlich darüber Gedanken mache, oder jetzt auch, weil du mich fragst, dass das dann eigentlich sagst, okay,
jetzt, you know why? Ich habe mir nie Gedanken über Atmung gemacht, ich habe das einfach immer irgendwie, so wie jeder Mensch
wahrscheinlich, immer irgendwie, irgendwie gemacht. Also eigentlich irgendwie richtig, oder? Weil sonst wärst du ja nicht da.
Ja, wie gesagt, in diesen Büchern steht drin, auch in dem Guten von den beiden Büchern, dass wir heutzutage trotzdem viel falsch machen. Allein der Punkt Mundatmung. Mundatmung ist anscheinend echt ein Scheiß. Also nicht, dass es dich sofort umbringt, was du das Gefühl hast, wenn du das eine Buch liest, aber...
Geil. Geil. Ich glaube, das Buch muss ich jetzt auch lesen. Also wir müssen uns mehr mit Atmung beschäftigen.
Ja.
Aber ist es nicht so, wenn
ich... Jetzt lass mich kurz ausreden.
Entschuldigung.
Mundatmung nicht gut. Also wir sollten wirklich, wirklich uns Nasenatmung, so gut es geht, angewöhnen. Es gibt tatsächlich auch so Leute, die sich den Mund zutapen in der Nacht, dass sie dann mehr wiederum über ihre Nase atmen.
Das ist schon extrem.
Naja.
Ich glaube, das beschreibt er ja auch so im Buch, oder? Das hast du mir erzählt, dass man das so, dass er das empfiehlt, oder?
Ja, ja.
Ich mein, sei mal nicht
tatsächlich gut. In beiden, nein.
Ja.
So. Ja, du, wenn's. Wem es hilft, dem hilft's. Also Nasenatmung scheint schon eine gute Sache zu sein.
Weißt du, was interessant ist? Babys atmen nur über die Nase. Sie können gar nicht über den Mund atmen.
Aha.
Aber ich muss dir ehrlich sagen... Hast
du gewusst, dass Babys nicht zittern können vor Kälte? Babys haben extrem viel braunes Fettgewebe. Das ist das, was dich warm hält und energetisch, also viel Energie und Wärme produziert. Aber sie können nicht zittern. Deswegen. Und dann verlieren sie das über ihr Leben. Und dann wir lernen zu zittern und uns so Wärme zu produzieren. Aber wurscht. Komplett egal.
Sonst driften wir zu sehr ab. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, ist es zum Beispiel nicht so... bestes Beispiel ist jetzt beim Schwimmen. Ja? Mhm. Also ausatmen aus der Nase, durch Unterwasser sowieso nicht. Und einatmen tust du ja auch nur über den Mund.
Ja, beim Schwimmen atmest du echt viel über den Mund.
Das ist auch sehr bewusst geworden.
Ist ja auch ein großes... Was? Mir ist das auch in letzter Zeit wieder bewusst geworden.
Ja, aber immer wenn ich schwimme...
Du kannst ja viel mehr Sauerstoff einatmen durch den Mund, oder?
Ja. Als durch die Nase.
Ja, und die eine Stunde, die du schwimmst, oder die zwei...
Ja, aber was ist dann die Argumentation, dass ich nur durch die Nase atmen sollte?
Das will ich jetzt nicht ausholen, weil ich das wird jetzt zu lang dauern und ich will nicht irgendwelche halbgaren Sachen wieder verbreiten. Okay. Aber viele, viele Dinge, wirklich viele Dinge. Und ich, lest das Buch. Es heißt, ich muss mich nur kurz
umdrehen. Also, ab nächster Woche gibt es mehr über die Reatmung deiner Re-Nase.
Also das schlimme Buch ist Erfolgsfaktor Sauerstoff. Bitte lest es nicht. Nichts gegen den...
Massimo ist gerade in seiner Bibliothek.
Nichts gegen den
Komm Autor. Wieder!
Und das andere heißt einfach nur Breath. Also Breath sowie Atem von James Nestor. Kann ich empfehlen. Da habe ich auch noch was rausgesucht bezüglich eben Atmen und wie wir direkt auf unser Nervensystem Einfluss nehmen. Also hier zum Beispiel langsames Atmen mit betonter Ausatmung aktiviert das parasympathische Nervensystem über den Vagusnerv. Also langsames Atmen, langsames und langes Ausatmen, also extra Fokus auf langes Ausatmen, normales Einatmen, bringt einem eher runter. Während eher schnelleres Atmen mit vor allem betontem Einatmen einen eher aktiviert. Ja. Was zum Beispiel auch richtig arg ist, was ich in einem Podcast über Atmen gehört habe, ist, dass es auch mitunter so eine von diesen Wim Hof Methoden, dieses Cyclic Hyperventilation Breathing, also über so 30 Atemzüge extrem schnell ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, Atem anhalten für 30 Sekunden, dann nochmal ein, aus, ein, aus, ein, aus und das machst du zwei oder drei Mal, dass das dich eben dass einerseits deinen Körper in einem richtigen Notzustand versetzt und dir einen extremen Adrenalin-Spike gibt und dass die das machen, um die Erkältungen zu bekämpfen. Warum? Es aktiviert dich kurzfristig extrem Adrenalin, Cortisolausstoß und wir wissen,
du fühlst dann nichts mehr.
Kurzzeitiger Adrenalin- und Cortisolausstoß hilft bei der Bekämpfung von Krankheitserregern. Das heißt, da wurde empfohlen, du fühlst dich ein bisschen am Beginn einer Krankheit, als würdest du was entwickeln, als würdest du was ausbrüten, mach das, ja. Alles, was einmal kurzzeitig wirklich dein System spiket und dich in einen richtigen Orgenzustand versetzt, über zum Beispiel einfach dieses Atmen, kannst du jederzeit daheim machen, könnte dann dem Körper das Signal geben, hey, kämpf jetzt, mach die Angriffe kaputt.
Ja. Geil. Ich glaube, Fazit ist eigentlich, dass es so viel zum Lesen gibt und zu lernen.
Es gibt zu viel zum Lesen, es gibt zu viel zum Lernen.
Ich war die Wirklichkeit wissen wir nichts und dann beschäftigen wir uns Dinge, wo ich mir dann denke, Alter, was ist das für ein
Bullshit? Es ist schwierig. Ich war die letzten Monate auch echt alle nachlässig mit Lesen und irgendeinen
scheiß Instagram-Story
muss das wieder mehr machen.
Ja, so, Alex.
Super.
Warum wir uns eigentlich überhaupt zusammengesetzt haben?
Leute, es ist Race Week.
Und es ist scheiß warm, heiß. Es wird lustig. Bist du bereit?
Ich?
Du hast mich vorher gefragt, ob ich bereit bin. Ich wollte eigentlich dich
fragen, Bin ich bereit?
Bist du dich bereit?
Dich zu supporten.
Für den ich hoffe, du machst das gescheit.
Tag aller Tage.
Wenn du es nicht gescheit machst, weiß ich schon, die erste Ausrede.
Oh no, hör auf.
Es sind immer die anderen
schuld. Natürlich. Ich habe dich in der letzten Phase gecoacht. Ja. Der Ernährungsplan wird mehr oder weniger auf meinem Dings basieren. Ich muss dich am Streckenrad betreuen. Das heißt, es kann eigentlich nur, wenn es einen Fehler gibt, kann er nur bei mir liegen.
Ja, voll.
Was anderes geht gar nicht.
Ja, das Motto des Ironmans ist auf jeden Fall, zeitlos zu sein. Also diese Strategie habe ich mir jetzt überlegt.
Hashtag zeitlos.
Find ich zeitlos, ich finde schon geil, oder? Das ist
ein gutes Motto.
Ja, voll.
Wow.
Zeitlos
in den Ironman starten. Weil das ist so vielschichtig
und so, ja, voll.
So mehrbedeutend.
Ja, voll, wirklich. Also das ist das Lebensmotto vom Ironman, oder das Lebensmotto, das Tagesmotto mehr oder weniger.
Ich glaube, wir haben gerade die Podcast-Episode.
Ja, voll, zeitlos durch den Ironman. Irgendwie so Zeitreise. Na, ja, also wir wissen ja, dass ich ohne Uhr starten werde. Ich werde wahrscheinlich, eigentlich wollte ich kurz, habe ich mir überlegt, ob ich beim Radfahren gar keine Uhr nehme. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, es wäre nicht schlecht, zumindest die Kilometer, die kmh und die kmh-Schnitt möchte ich mir anzeigen lassen. Mhm. Was meinst du dazu? Ist das okay für dich?
Oder, meine einzige Vorgabe war eigentlich nur, mach dir keine Wattziele, die du auf jeden Fall durchdrücken
musst. Ich habe auch keine Wattangabe, weil das, die Kurbel ist leider, irgendwas ist, dein Wackelkontakt jetzt einschicken zu lassen, das wäre sich
sowieso nicht. Da kennst du dich selber logischerweise besser als ich. Ich kenne alles, was dir hilft.
Ja, voll. Und ich glaube halt schon, dass es ein großer Vorteil ist. Wie gesagt, ich kenne die Strecke auswendig, mehr als auswendig. Ich bin ja schon zum 16. Mal gefühlt oder noch öfter fahre ich eigentlich hin. Also eigentlich seit 2000,
wow.
Keine Ahnung, seit ich 15 bin, fahre ich eigentlich jedes Jahr hin. Ich glaube, zweimal habe ich erst auslassen.
Das heißt, ist echt arg.
Ja, es wird wirklich.
Dass dir das so einen Spaß macht, dazu zu schauen.
Ja, ne? Es macht wirklich, ist echt geil. Es ist so eine schöne Atmosphäre.
Warst du
schon mal bei einem Ironman?
Zuschauen? Nein.
Wow.
Nein.
Das wird eine geile Experience. Ich hoffe, du kommst nicht zu spät.
Was? Also ich habe schon vorher
dich vom... Schlaf bis 9. So um 10 wache ich auf. Ich meine, ich sehe dich dann eh nicht mehr, aber...
Du, wir wohnen relativ nah beieinander in Pörtschach, ja, Stumpendorf. Also wir werden ja wohl zusammen uns Richtung Start-Area begeben.
Ja, voll.
Und
es wird
nicht vom Moment null wegsehen.
Es wird ein langer Tag werden.
Werden wir mein Mountainbike wahrscheinlich einpacken
genau. Und schauen. Yes, was geht? Yes. Die Strategie wird halt die sein, was wir uns eh schon besprochen haben. Easy Swim, Easy Bike, mehr oder weniger. Schauen, dass man sich gescheit versorgt und genau, dann einen geilen Marathon läuft und schauen, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Let's see. Die Temperaturen klettern in die Höhe, mehr oder weniger. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mit Neo ist, wird immer geringer. Aber
ja, das brauchst du ja nicht. Was ist denn los mit dir?
Ich weiß, dass ich es nicht brauche, aber du musst dir trotzdem bedenken, es geht ja nicht nur um die Wasserlage, sondern du kühlst aus. Es kostet dir mehr Energie. Mhm. Ich kann mich während die 3,8 Kilometer nicht versorgen. Mhm. Und weißt du, ständig den Körper warm zu halten, du verlierst extrem viel Energie über deinen Kopf, bla bla bla.
Ja, ja.
Das kostet Kraft.
Ja.
Und mit stimmt, Neo ist das schon chilliger.
Aber wenn es so heiß ist, vielleicht wäre es ja auch schon wieder so warm,
dass das ist
auch
ja, das
wieder ein das Stress kommt, für deinen Körper genau, ist.
Das ist ja dann der Punkt, dass es dann eigentlich zu warm ist.
Du bist
ja
schon im Klaren, dass sobald du aus dem Wasser raus bist und auf dem Radl sitzt, du dir was flüssige Kalorien dir reinholen
ja, ja, oder? Ja, also ich werde es auch so machen, wenn ich in die Wechselzone komme, dann setze ich mir mal gemütlich hin, trinke meinen Kaffee.
Sehr gut, sehr gut.
Nein, Spaß. Ja, ja.
Podcast von Do und Co. hast du schon deinen persönlichen Catering-Service bestellt, den dann in der Wechselzone dem Förderort.
Wie geil wäre das?
First Out of the Water Man serviert.
Wie geil wäre das? Nein, Spaß.
Kriegst du übrigens einen Deckel von mir, wenn du First Out of the Water machst, weil dann weiß ich, du hast zu sehr Gas gegeben.
Dann ist also ich krieg einen Deckel. Ich glaube, ich krieg.
Kriegst du einen Deckel von mir. So, okay, komm ich mit der neunschwänzigen
Katze. Ich kann ja auch First Out of the Water mit Easy Swim kommen.
Aha.
Let's see.
Aha.
Genau, also ich werde dann bestimmt nicht in die Wechselzone kommen mir dann gleich was versorgen. Das habe ich auch eigentlich jedem Athleten eigentlich empfohlen, die jetzt da in Frankfurt gestartet sind. Da kommen wir später dann noch dazu. Okay, nein, wir haben keine Zeit mehr. Zeitlos ist nur beim Ironman. Zeit ist Geld.
Wenn es so schön wäre, im echten Leben.
Schon im Kopf.
Wenn es so schön wäre, im echten Leben.
Wurscht. Und am Rad einfach versorgen, was geht. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen an meiner Position arbeiten kann eine Woche. Also,
er sagt am Montag vorm Ironman nach Monate und jahrelanger Vorbereitung, ich hoffe, ich kann noch an meiner Position. Leute, hört diesem Typen nicht zu.
Das war Spaß.
Vertraut keinem Wort, was er sagt. Wenn ihr in der Woche vor dem großen Tag
ich habe zwei Schrauben verloren. Ich muss noch, weißt du, jetzt kommt alles zusammen. Ich muss noch Radschuhe, weil diese bin ich jetzt drauf gekommen, dass man die zu klein sind, die Radschuhe, weil es die dann drückt, weißt du, wenn das ein bisschen drückt, 180 Kilometer, dann muss wirklich alles passen, sitzen. Das möchte ich schon noch perfektionieren. Übrigens, du hast gesagt, du zeigst mir noch deinen Helm, weil du der Meinung bist, dass dein Helm ein bisschen...
mein Helm.
Weil das wird schon entscheidend sein. Also wenn es wirklich so heiß wird, muss ich dir ehrlich sagen, vielleicht fahre ich ohne Aero-Helm.
Ja.
Weil da steht die Luft da drinnen.
Ja.
Und weißt du, wenn du dann Roberti-Berg rauffährst oder wie auch immer, Flackersee rauf, da wird er dann wirklich vom Kreislauf her, das drückt dann schon ein bisschen runter. Ja? Ich will schon, dass ich Sauerstoff kriege. Also zumindest, weißt du, das ist mir schon wichtig, dass ich mich da auch gescheit runterkühlen kann. Das werde ich dann noch entscheiden. Schaut dann natürlich nicht so sexy aus, aber was soll's. Genau, am Rad halt versorgen, was geht und dann in einen guten Flow-Zustand kommen beim Marathon. So,
heiß wird es auf jeden Fall.
Ja, voll. Also es ist alles dabei, zwischen 8 Stunden 50 bis 9 Stunden 15.
Mhm.
Ich glaube eher 9 Stunden 15.
Ich muss sagen, wenn das deine Range ist, ist das eh gut, oder?
Ja,
ich
meine, voll.
Das ist eine sehr kleine
Range. Das Ideale wäre so 8 Stunden 59.
Natürlich.
Ich glaube, das wäre
das wäre ideal. Würdest du dich nicht ein bisschen gestresst fühlen, wenn du genau...
Ja, das wäre wirklich
ich glaube, idealer wäre die 8,50, wenn du weißt, es geht sich aus und du kannst
ja, oder 8, Kilometer 49, noch genüßen. 8,49. Weil ich habe alles. Weißt, Marathon 2 Stunden 49.
Aha.
Die 1500 habe ich auch in 16:49. Aha. Das wäre urgeil, 8:49, weil dieser 49 sich immer wieder spiegelt. Aber wie gesagt, ich bin mit 9:15 auch zufrieden. Es ist kein es wird sicherlich kein leichter Tag sein mit der Hitze. Sie haben auch Gewitterwarnung erwähnt. Aha. Das heißt, 2021 war es auch so, dass dann beim Laufen ein richtiger Sturm gekommen ist. Und dann mussten sogar die Leute, die auf der Radstrecke waren, wo die Profis schon bei der Laufstrecke waren, mussten sie sogar die Radstrecke kurz sperren. Wow. Also es war dann schon heftig, man wird sehen. Ja. Wie gesagt, Hitze ist nicht so meins, weil ich habe ein bisschen hohes Gewicht natürlich beim Laufen vor allem. Das muss ich dann auch ein bisschen regulieren, nicht, dass ich dann halt nach Kilometer 30 dann komplett einbrich und zusammenfall. Mhm. Weil die Hitze, das muss man dann schon,
die Intensität dann schon unterschreiben.
Ja, voll. Sein. Das ist dann wirklich, dass du dann wirklich sagst, hey, wie fühle ich mich,
was kann ich mir geil, zutrauen, dass zumuten? Dass die Vater schon nicht dabei sind, weil sonst haben wir wieder den einen Grund mehr, warum wir doch nicht auf die Umstände hören. Ja. Und das ist halt das Blöde wieder beim Ironman. Du hast halt, dadurch, dass du nicht so hart unterwegs bist, kannst dir halt echt lange erlauben, dumm zu sein und dann beißt es im Arsch. Ja. Du kannst halt die halbe Radstrecke scheiße drehen und merkst es eigentlich nicht. Und dann merkst du es am Marathon. Voll. Und das ist das Blöde.
Das ist
dann nicht sofort
aber das Feedback hast. Aber du merkst es dann erst bei Kilometer 10 und dann wirst du immer langsamer und dann, fun, die letzten vielen Kilometer dann zu gehen.
Die ganze Radlstrecke, die halbe Radlstrecke, kannst echt dann blöde Taktik fahren und merkst es so gesehen eigentlich noch nicht und dann erst halt
erst. Ja, und das Schlüssel zum Erfolg ist auf jeden Fall Demut und Gelassenheit zu zeigen. Weil das ist wirklich ein gewisser Reifeprozess. Ja. Nicht umsonst ist eigentlich der Schnitt 35 oder noch älter bei einem Ironman, weil man halt auch eine gewisse Reife haben muss und nicht der junge, spritzige, der von vorne alles...
Oder weil du einfach viel Geld für diesen Sport brauchst und
oder das,
lieber die
und das
erfolgreichen
mit Manager. Alter.
Man kann es immer
drehen, wie man es braucht.
Oder?
Ja, sehr gut. Es wird spannend, es wird heiß. Jetzt heißt auf jeden Fall die Woche, sich gut zu versorgen.
Ja. Im Schatten zu bleiben.
Im Schatten zu bleiben. Definitiv. Schatten bleiben. Ja, gut zu schlafen.
Vielleicht noch einmal das mit dem heißen Bad zu machen.
Das habe ich gestern auch gemacht, 20 Minuten. Heute
mache ich es. Und vielleicht Mittwoch noch am letzten.
Ja, Mittwoch und dann war es. Genau. Am Donnerstag fahre ich ja schon runter. Ja. Es sind echt so viele Leute drunter.
Du wirst ja auch
mit dem. Das ist halt der nächste Punkt dann noch, dass ich dann wirklich schauen soll, dass ich nicht zu viel unterwegs bin.
Ja.
Weil wir haben schon Athleten, oder Freunde, gehen wir noch auf einen Kaffee, das, no way, sorry. Aber wir müssen das wirklich gleich, auch für diejenigen, die dann starten, dass wir dann nicht.
Habt ihr ein bisschen Ruhe
vor dem Wettkampf? Die meisten Leute sind immer, am Samstag alle sind bei der Expo um 9 schon, wollen irgendwas shoppen, plaudern und so. Und dann gehen es noch Rall von einer Stunde, machen noch 3x5 Minuten Intervalle und das und dann noch einchecken. Das ist dann so intensiv der Samstag. Da musst du wirklich schauen, dass du das so klein wie möglich haltest.
Du schlafst gut aus oder vielleicht von mir aus bist du schon in dem Timeschedule deines Rennens. Also vielleicht hast du ja schon 2-3 Tage vorher dich ungefähr auf die Uhrzeit eingestellt. Bei dir ist es kein Problem als Frühaufsteher. Und dann steht man da chillig auf, frühstückt da mal gut. Da macht man vielleicht am Vormittag noch sein Aktivierungstraining, wenn man das mag oder nicht mag. Und danach chillt man sich da fuck in den Schatten und genießt einfach sein Leben. Ja. Beine hoch, sich mit guten Leuten umgeben. Ja, irgendein cooler Content, der einem einfach im Geist gut tut.
Alkohol.
Und nicht auf Expos gehen und noch irgendwie Leute treffen und hier und da und
das
jenes.
Das bricht dann in das Knack.
Also und dann muss ich noch zur Pasta-Party und dieses und jenes.
Ja, das darfst du auf keinen Fall machen.
Ja.
Der Tag wird wirklich lang, weil du musst zeitig aufstehen, so um 4 in der Früh, noch einmal alles checken mit dem Rad.
Viel Zeug.
Voll. Und du bist dann am Ende des Tages, bist du dann von 4 auf, bis du dann ins Bett kommst, am Sonntag wahrscheinlich noch später. Das ist dann schon heftig. Hoffentlich wäre man dann am Montag alle nicht krank.
Sag, und dann werde ich dich einmal 3 Wochen nicht hören und sehen, weil du einfach dich in dein Reha-Zelt verkriechst. Und
dann Reha-Zelt. Geil, oder?
Ja,
es wird geil. Ich freue mich drauf. Es wird ein, wir werden es geil feiern, würde ich sagen. Nicht nur racen, sondern auch Celebration machen aus dem Ganzen. Also celebraten.
Jetzt habe ich das Wortspiel erst. Das Rebelebenszelt. Wiederbelebung.
Anyway.
Mach eine Party draus, Alex. Genieß es. Hol raus, was rauszuholen ist. Nicht an Zeit, sondern an Emotion und Freude.
Yes.
Auch nicht nur für dich, sondern auch für die anderen um dich herum.
Voll.
Wir werden es.
Alex wird die rollende
Party-Karawane.
Ja, voll. Ich brauche jeden auf der Strecke. Gemeinsam zum Erfolg. Gemeinsam werden wir schneller.
That's rework.
Und dann wirst du über die Ziellinie rennen.
Stolzieren.
Mit einem stolzen
Re-Smile
auf deinen Lippen.
Das ist schon das Ende.
Ich wollte eigentlich so ein cooles Ende machen mit und dann wirst du über die Ziellinie laufen mit einem stolzen Re.
Ach so.
Und du sagst dann,
das weil.
Work.
Ach so.
Aber du hast es nicht gecheckt.
Ah, okay. Ich habe nur gecheckt, dass du schon auf die Taste greifst. Okay, also, liebe Leute, wir beenden den Podcast wie immer mit einem
Work.